Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Extreme Hitze. Wir alle wissen, dass der Tag des Herrn vorausgeht und Jesus warnt uns in seinem Kapitel 24 in Matthäus Vers 42, darum wachet, denn ihr wisset nicht, welche Stunde euer Herr kommen wird. Das sollt ihr aber wissen. Wenn ein Hausvater wüsste, welche Stunde der Dieb kommen wollte, so würde er wachen und nicht in sein Haus brechen lassen. Darum seid ihr auch bereit, denn des Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr nichts meinet. Das heißt, es wird überraschend sein. Wir kennen aber die Zeit und wir wissen, es muss jetzt kommen. Wir sehen die Zeichen, die er uns gegeben hat. Deshalb ist die Frage von äußerster Wichtigkeit, wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er wird kommen und er wird sein wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. Und bevor er kommt, wird er sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läutern wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. So, es muss ein Werk geschehen, bevor Jesus kommt, in seinen Kindern, damit sie dieses Opfer in Gerechtigkeit bringen können. Wir haben gesehen, worum es geht. Die Unreinigkeit besteht darin, dass wir alle in der Lüge geboren sind und dass wir durch die Erlösung in die Wahrheit kommen müssen, weil erst in der Wahrheit können wir leben und existieren. Die Lüge ist das Gegensatz, ist das Gegenteil von Wahrheit. Die Lüge ist das Gegenteil von Gott. Sie kommt nicht aus Gott, sie kommt aus dem Ursprung des Bösen und wir haben durch unsere Geburt sie von Adam geerbt, der sich mit dem Bösen zusammengetan hatte. So, die Frage ist, was ist denn praktisch die Not, die wir haben, weshalb wir die Hitze brauchen? Der Geist wurde so geschaffen, dass er nur gute Bedürfnisse hat. Das heißt, er hat als Motivation, das Zentrum ist die Liebe. Dazu gehört die Wahrheit, die Freiheit, die Gerechtigkeit, die Moral, die Sicherheit, die Schönheit und vieles mehr. So, alle Bedürfnisse des Menschen sind gut. Sie schützen ihn auch vor all dem, was das Gegenteil davon wäre. Weil das Gegenteil braucht er nicht. Das Gegenteil ist ein Anti-Bedürfnis. Nun, in der Wahrheit setzt er die Bedürfnisse um. Das heißt, er nimmt die Wahrheit von Gott und gibt sie weiter. Er nimmt die Liebe von Gott und gibt sie weiter. Er lebt aus Gott, um mit diesen Mitteln, die er als Bedürfnisse hat, sein Leben zu gestalten, indem er sie benutzt, um sie zu geben. In der Lüge haben wir dieselbe Bedürfnisse, jedoch benutzt der Mensch, der in der Lüge ist, diese Bedürfnisse für sich selbst. Er braucht für sich die Wahrheit, er braucht für sich die Liebe, er braucht für sich die Gerechtigkeit. Er braucht für sich alle Bedürfnisse. Aber gleichzeitig denkt er, er tut es für die anderen. Eine Mutter denkt, sie tut alles um des Kindes willen. Sie erkennt aber nicht den Irrtum ihres Herzens, dass weil sie denkt, sie ist ein Gott, weil sie denkt, das Kind gehört mir, sie letztendlich alles am Kind für sich selbst tut. So, das ist der große Irrtum des Menschen. Er macht uns, dass wir die Bedürfnisse, die Gott uns gegeben hat, umgekehrt nutzen, wie sie letztendlich gegeben worden sind. Und ich möchte das am Beispiel der Liebe erklären. Welches ist der Vergleich oder welches ist der Unterschied zwischen Liebe und Egoismus? Auf den ersten Blick werden wir sehen, dass es nur kleine Details sind, die unterschiedlich sind. Aber diese Details machen den ganzen Unterschied. Die Liebe hat maximales Interesse für den anderen. Das klingt doch nach Liebe. Man hat maximales Interesse für den anderen. Man gibt sein Leben für den anderen. Und der Egoismus hat dieselben Elemente. Er hat auch maximales Interesse. Aber nicht mehr für den anderen, sondern an dem anderen. Das heißt, er lebt von dem anderen. Die Mutter hat ein maximales Interesse, nicht für das Kind, auch wenn sie denkt, es ist für das Kind. Grundsätzlich, sie hat ein maximales Interesse am Kind, weil es ihr Kind ist, weil sie davon lebt. Das ist unbewusst. Das erkennt sie nicht. Erst wenn sie Dinge tut, die das Kind ablehnt, nämlich sie versucht, das Kind zu beherrschen, sie versucht, es zu konditionieren und sie versucht es, sie tut es und sie versucht, das Kind zu zwingen. Und all diese Dinge beweisen durch das Tun, dass sie nicht für das Kind da ist, sondern für sich und am Kind das Interesse für sich hat. Das muss man an der Wirkung sehen, weil im Herzen sieht man den Egoismus nicht, weil er versteckt sich hinter der Liebe. Man will ja das Gute. Ja, das will jeder Mensch. Aber da im Herzen wir diesen großen Betrug haben, des Irrtums, aus dem der Egoismus entsteht, dadurch will ich an dem anderen mein Interesse haben, weil ich lebe davon. Würde ich in der Liebe sein, dann habe ich für den anderen das Interesse und das beweise ich dadurch, dass ich dem anderen 100% Freiheit gebe. 100% Respekt. Das ist etwas, was ich nur haben kann und tun kann, wenn ich diese Liebe aus Gott nehme. Weil man kann niemandem 100% Freiheit geben, an den man Interesse für sich hat. Wenn ich an jemandem Interesse habe für mich, dann kann ich ihm keine Freiheit geben. Dann muss ich alle Möglichkeiten der Manipulation anwenden, um ihn dazu zu bringen, das zu tun, wofür ich ihn brauche. Wofür ich ihn brauche. Das ist so schlimm im Menschen, so tief, er merkt es nicht einmal. Der Egoismus hat auch eine Kopie der Freiheit. Und die Kopie der Freiheit des Egoismus ist, er versucht gleichgültig zu sein, wenn er das Interesse an dem anderen verliert. Das heißt dann, wenn er merkt, er kann den anderen nicht bestimmen, er kann den anderen nicht für sich kriegen, dann versucht er ihm gegenüber gleichgültig zu sein oder sich von ihm zu lösen oder abwenden. Versucht auf Distanz zu gehen. Aber das ist nicht Liebe. Gleichgültigkeit macht zwar nicht krank, aber es ist nicht Liebe. So, ihr seht, die Liebe und der Egoismus haben dieselben Elemente drin. Es ist das Interesse und dass man die Freiheit gibt. Nun, beim Egoismus ist das Interesse an der anderen Person, weil ich ihn für mich brauche. Und im Egoismus ist die Freiheit Gleichgültigkeit, weil ich ihn nicht steuern kann. Das ist ja schon ein riesiger Unterschied. Sie sind gegensätzlich, aber die Elemente sehen gleich aus. Deshalb kommt es sehr häufig rüber, da wir alle durch den Egoismus alle Dinge sehen, nicht durch die Liebe, denkt man, wenn ich sage, wir müssen Freiheit geben, dass ich Gleichgültigkeit meine, dadurch, was ich sage. Aber ich meine nie Gleichgültigkeit, weil in der Liebe gibt es keine Gleichgültigkeit. Sie hat ja maximales Interesse für den anderen. Da gibt es keine Möglichkeit der Gleichgültigkeit. Aber sie kann, und das beweist Gott, sie kann 100% Freiheit geben. Das kann er nur deshalb, weil er unabhängig von uns ist. Er ist nicht von uns. Wir sind nicht seine Speise. Wir stehen nicht auf seiner Speisekarte. Er ist für uns da. Er hat es so gemacht, dass ich von ihm die Liebe hole. Ich bin von ihm abhängig. Aber jedem, dem ich sie gebe, von dem werde ich unabhängig. Weil ich habe maximales Interesse für ihn, aber gebe ihn frei. Das heißt, ich habe maximales Interesse, dass meine Frau und meine Kinder erlöst werden. Das werde ich auch nie aufgeben. Ich habe es auch Ihnen gesagt. Ich werde nie aufgeben, dieses Interesse zu verfolgen. Aber ihr dürft auch verloren gehen. Weil es wäre unfair, es wäre ungerecht, es wäre lieblos. Müsste ich euch in den Himmel zwingen. es wäre nicht göttlich, es wäre teuflisch, jemanden in den Himmel zu zwingen, jemanden in die Erlösung mit Gewalt zu bringen. Deshalb gebe ich nie auf. Sie sind in meinen Gebeten, sie sind in meinem Denken. Ich will alles tun, auch mein Leben geben, damit sie errettet werden. Aber sie dürfen verloren gehen. Zumindest so habe ich es in meinem Verstand. Mein Herz mich noch betrügt, das sieht man dann immer, wenn man zusammenkommt und dann man merkt, aha, jetzt kommt doch hier aus mir Druck heraus. Dann weiß ich, okay, dann habe ich in meinem Herzen noch nicht die Liebe. Dann ist der Irrtum noch der, der mich bestimmt. Weil der Irrtum macht aus Liebe Stolz und Egoismus. Der Irrtum macht aus Wahrheit Lüge. Er macht aus Freiheit Gefangenschaft. Er macht aus Gerechtigkeit Ungerechtigkeit, aus Moral Unmoral, aus Sicherheit Angst und aus Schönheit Hässlichkeit. In der Wahrheit tue ich nichts für mich. In der Lüge tue ich alles für mich. Also müssen auch meine Kinder, meine Frau und alle, die ich sozusagen lieb habe, herhalten, damit sie genau das übernehmen von mir, was richtig ist. Ich will das Gute, weil der Geist hat nur gute Bedürfnisse. Ich merke aber nicht, wie mein Herz mich betrügt, es sei denn, ich sehe es an den Folgen, dass ich Druck mache, dass ich den Ton erhöhe, dass meine Stimme nicht frei und sanft ist. Daran merke ich, ob ich in der Wahrheit oder in der Lüge bin. Und das ist das, wo wir unsere praktische Not haben. Wir sehen nicht, wo das Problem ist in unserem Herzen. Weil unser Herz uns betrügt, dass wir immer nach außen schauen. Deshalb ist die Frage ganz wichtig zu definieren, wo setzt denn die Hitze an? Was muss denn die Hitze verbrennen? Ja, sie muss etwas in mir bewirken. Aber sie kann ja an mich nicht rankommen. Wo setzt die Hitze an? Sie kann ja nur außerhalb von mir ansetzen. Deshalb muss ich wissen, unsere geistigen Bedürfnisse fordern ihre Befriedigung. Ich brauche Gerechtigkeit, ich brauche Sicherheit. Ich kann ohne das nicht. Ich brauche Liebe. Also muss ich sie aus der Bedürfnisquelle holen. Und das tue ich, indem ich mich an die Quelle binde durch Vertrauen. Und die Bedürfnisquelle gibt mir eine Information, aus der ich lebe, die nehme ich auf durch den Glauben. Das ist die Funktion des Geistes. Nun, aufgrund unserer inneren Lüge, wo muss die Hitze ansetzen, damit sie die Lüge offenbart? Wo muss das Problem geschehen? Nun, ohne Ausnahme ist es immer an der falschen Bedürfnisquelle. Das heißt, das Feuer feuert an meiner oder die Hitze kommt an meine Bedürfnisquellen, an denen, wo ich im Vertrauen mich binde oder deren Worte ich durch den Glauben aufnehme. Da ist jemand, der enttäuscht dich. Er sagt ein Wort. Du hast ihm, ohne dass du wusstest, vertraut. Es passiert was. Du hast ein Kind. Es geht auf Abwägen. Und du machst dir große Gedanken. Dass du dir Gedanken machst, ist ja nicht schlecht. Die Frage ist nur, geht es um dich oder geht es um Gottes Kind? Geht es um mich, dann geht es um mein Kind. Dann muss ich das Problem lösen. Geht es nicht um mich, dann geht es um Gottes Kind. Dann werde ich zusammen mit Gott schauen, wie ich dem Problem abhelfen kann. So, die Hitze kommt an unserer Bedürfnisquelle. Zuerst hat Gott mich bekehrt, weil ich dachte, meine Bedürfnisquelle ist meine Frau. Weil ich dachte, eine Frau muss mich glücklich machen. So, er hat mir geholfen zu verstehen, dass das nicht geht. Das war der erste Schritt der Bekehrung. Der zweite war, die Kinder. Weil die sind uns doch das Liebste, was wir haben. Und so kam jetzt die Not, dass die Kinder weg sind. Und später, dass die Kinder nicht gläubig sind. Und ich musste merken, es geht um mich, nicht um die Kinder. Es geht, dass ich um meinetwillen ihre Erlösung will. Das ist so verkehrt in uns. Deshalb kann Gott es nicht anders tun, außer die Hitze dorthin bringen, wo wir angebunden sind. Weil dort erkennen wir die Lüge unseres Herzens. Weil ich muss in mir was verändern, um das Vertrauen und den Glauben wegzunehmen von den falschen Bedürfnisquellen und sie an Gott binden. Aber das kann ich erst tun, wenn ich innerlich in der Wahrheit bin. Deshalb brauchen wir die Hitze. Die Hitze, das Feuer, brennt nicht an uns. Es brennt an denen, an die wir gebunden sind. Ist immer so. Die Bindung ist unbewusst. Sie kommt hervor in dem Moment, wo etwas passiert. Und wir binden uns ja nicht nur an unsere Kinder, wir binden uns auch an die Menschen um uns herum oder an den Staat, an die Polizei, an die Ordnungsämter, an das Arbeitsamt, weiß ich. Man bindet sich an diese Dinge und wenn dann dort die Menschen nicht so sind, wie sie sein sollen, geht es uns schlecht. Deshalb müssen die in eine Not kommen, dass wir sehen, wo wir angebunden sind. Was muss die Hitze hervorbringen? Sie muss dem Individuum helfen, seine Motivation zu erkennen, die ja nicht erkennbar ist. Ich sehe nicht, da ich das Gute verfolge, dass ich letztendlich das Falsche tue. Ich sehe es nicht. Ich sehe nicht, dass ich, während ich denke, ich diene den anderen, ich letztendlich nur mir selbst diene. Es ist ganz schlimm. Die Hitze muss das hervorbringen. Sie muss uns zeigen, dass die Motivation nicht Liebe ist, sondern Egoismus. Sie muss zeigen, dass ich mich um mich drehe, nicht um den, den ich denke, ich mich drehe. Und zweitens, die innere Wahrheit oder Lüge muss ich erkennen. Weil die Motivation ist die Folge. Wenn ich in der Wahrheit bin, ist die Motivation Liebe. Dann ist Freiheit da. Dann lasse ich mein Leben für den anderen, aber er darf auch verloren gehen. Und ich bin einverstanden mit seinem Verlorengehen, weil der Geist des Menschen muss selbst wollen in der Liebe sein. Und jeder geht nur verloren, weil er nicht in der Liebe sein will, weil er für sich leben will, weil er sich für sich selbst interessiert. Aber sowas gibt's in der Schöpfung Gottes nicht, dass jemand etwas für sich selbst tut. Wenn ich in der Lüge bin, dann tue ich alles für mich. Deshalb muss die Hitze an meiner Quelle ansetzen. Und sie muss mir meine Quelle abhanden nehmen. Und sie muss mir zeigen, dass die Quelle dadurch falsch ist. Sonst kann ich ja nichts ändern in meinem Innersten. So lasst uns diesen Gedanken uns merken. Und wir werden immer wieder wiederholen. So, die Hitze muss an unsere Quelle rankommen, damit wir sehen, an wen wir gebunden sind. Wenn sie uns verschwindet, dann wissen wir, okay, es war die falsche Quelle. Und ich bin in der Lüge, deshalb bin ich gebunden an die falsche Quelle. Weil die richtige Quelle kann man mir ja nicht wegnehmen. Da kann keine Hitze, kann mir Gott abhanden bringen, weil er ist immer da. Er kann nicht weg sein. Er ist immer da. Und in der Wahrheit macht mir die Hitze nichts aus. Jetzt fragen wir uns natürlich, weshalb die extreme Hitze? Nun, es ist so, unter normalen bis leichten Schwierigkeiten macht der Egoismus noch gut mit. Er kann mithalten. Er kann bis zu einem gewissen Grad sich von all dem, was negativ ist, enthalten. Er kann sich sogar schulen, locker zu bleiben in Schwierigkeiten. Kann das schulen, kann das lernen. Bis zu einem gewissen Grad kann er Unrecht dulden. Er kann's. Was er aber nicht kann, ist, wenn die extreme Hitze kommt, geht das nicht mehr. Die extreme Hitze führt dazu, dass jeglicher Egoismus entschwindet. Jegliche Unwahrheit, aus dem der Egoismus kommt, jegliche Lüge, kommt hervor in der Hitze. Und dadurch kann ich sie erst in der Extreme komplett verändern. So, weil der Egoismus, weil die Lüge so sehr das Gute ja auch verfolgt, weil wir ja nur gute Bedürfnisse haben, kann nur in extremen Situationen der Mensch erkennen, wo, an wen er hängt. Natürlich nicht unbedingt nur dort. Es gibt auch, je nachdem, wo jeder sein Limit hat. Das ist ja individuell. Jeder kann bis zu einem gewissen Grad, sagt er, vergeben. Aber dann geht es darüber hinaus. Und dann kann er es nicht mehr. Und dann beweist er, dass er auch das, was er davor getan hat, in der Lüge getan hat. Auch wenn es gut ausgesehen hat. Auch wenn er sie gesagt hat, ich habe vergeben. Erst dann, wenn es wirklich um alles geht, kann man erkennen, an wem man hängt und wem man glaubt. Es ist natürlich die Frage, wer kommt in die extreme Hitze? Sind es alle Menschen der Schrift, die durch eine extreme Hitze gehen? Und ich denke, nein. Alle kommen bis zu einem gewissen Grad in den Schmelztiegel, weil sie müssen erkennen ihre Not. Und ohne dass jemand seine Not erkennt, kann er ja auch nichts ändern. Er wird so bleiben, wie er ist, weil er denkt, es ist alles gut. Ich finde in der Bibel, und das macht auch Sinn, dass die extreme Hitze nur für die Vollkommenen ist. Sie führt den Menschen zur Vollkommenheit. Und wenn sie kommt, während er vollkommen ist, beweist sie, dass er feststeht. So, da wir ja am Ende der Zeit leben, braucht Gott ein Volk, das vollkommen ist. Die 144.000 müssen vollkommen sein. Das heißt, sie müssen beweisen, dass sie nichts mehr von der Liebe Gottes trennen kann. Das heißt, egal in welcher Notsituation, was man ihnen auch wegnimmt, woran ihr Herz hängen könnte, ob es Dinge sind, es Erinnerungen, Menschen, Tier, was auch immer es ist. Wenn das alles wegkommt und wir beweisen, dass uns nichts mehr von der Liebe Gottes trennt, dass wir in Gott ruhen, weil wir seine Kinder sind, dann beweist das. Und das müssen die 144.000, die Vollkommenen, beweisen. Und sie müssen beweisen, dass kein Selbstbetrug mehr in ihnen existiert. Die Bibel sagt es ganz deutlich. In ihrem Munde, und der Mund, die Lippen sprechen ja das, was im Herzen ist, in ihrem Munde ist kein Falsch mehr zu finden. In Vers 5 in Offenbarung 14, vielleicht lese ich auf Offenbarung 14, 4. Diese sind's, die mit Weibern nicht befleckt sind, denn sie sind Jungfrauen. Ihr seht auch hier, kommt eine Reinheit hervor. Reinheit von was? Reinheit von dem Betrug. Weil das Weib, haben wir ja gesehen, versinnbildet eine Kirche oder eine Lehre und sie sind nicht mehr befleckt mit irgendeiner falschen Lehre. Sie sind Jungfrauen. Sie sind nicht mehr befleckt, denn sie sind Jungfrauen. Das heißt, sie sind rein und sauber. Das zweite Mal die Sauberkeit. Und folgen dem Lamm nach, wo es hingeht. Diese sind erkauft aus den Menschen zu Erstlingen Gott und dem Lamm. Sie sind die Vollkommenen, sind die Erstlinge, weil sie sind die, die das Lamm widerspiegeln. Und in ihrem Munde ist kein Falsch gefunden, denn sie sind unsträflich vor dem Stuhl Gottes. Deshalb gehen sie auch durch die extreme Hitze der sieben Plagen. Und diese können ihnen nichts antun, weil sie zeigen, dass sie komplett in der Wahrheit sind. Der Betrug ist weg. Und damit sind sie an Gott gebunden. Und nichts mehr kann sie von der Liebe Gottes trennen. Das heißt, aus ihrem Leben kommt die Liebe Gottes heraus. Sie geben ihr Leben für ihre Feinde. Sie haben maximales Interesse für die anderen. Das ist ein großer Gedanke. Du bist verfolgt, du bist unter Not und hast maximales Interesse für dich. Während du ihm die ganze Freiheit gibst, dich zu verspotten, dich zu prügeln, dir was anzutun, das ist der Beweis. Das ist der Beweis, dass in meinem Herzen ich an Gott gebunden bin, weil seine Liebe unter der extremsten Hitze hervorkommt und nichts anderes. Da geht es nicht mehr um mich. Ich bin ein freies Wesen. So, die extreme Hitze für Christus. Jesaja 53 sagt uns, er war der Allerverachteste und Unwerteste, voller Schmerz und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Da er gestraft und gemartert war, da tat er seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Er aber ist aus Angst und Gericht genommen. Wer will seines Lebens Länge ausreden? Denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er um die Missetat meines Volkes geplagt war. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab und bei Reichen, da er gestorben war, wiewohl er niemand Unrecht getan hat, noch Betrug in seinem Munde gewesen ist. Das ist so ganz deutlich. Christus hat nie gesündigt. Warum musste er durch die extreme Hitze gehen? Er musste das, was in ihm von der Maria angeboren war, zerschmelzen, zerstören. Es durfte nie herauskommen. Es wurde in seinem Munde kein Betrug gefunden, weil er hat in der Wahrheit, in der er geboren wurde, als Erbgut von seinem Vater gelebt, bis die sündige Natur komplett entfernt war. Als er rief, es ist vollbracht, dann war der Geist des Menschen von dem Stachel des Todes befreit worden. Und der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit. Wenn er sein Leben zum Sündopfer gegeben hat, so wird er Samen haben und in die Länge leben und des Herrn vornehmen, wird durch seine Hand fortgehen. Darum, dass seine Seele gearbeitet hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben und durch seine Erkenntnis wird er, mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen, denn er trägt ihre Sünden. Darum will ich ihm große Menge zur Beute geben und er soll die Starken zum Raube haben. Darum, dass er sein Leben in den Tod gegeben hat und den Übeltätern gleichgerechnet ist und er vieler Sünde getragen hat und für die Übeltäter gebeten. So, das ist das Leben Jesu. Er war immer in der Hitze. Er wurde immer verfolgt seit seiner Geburt. Aber die extreme Hitze kam, als die Vollkommenheit gefordert wurde. Als er in Gethsemane war, als er am Kreuz hing, als die Dunkelheit um ihn herum war, da ging Christus durch die extremste Hitze, die es geht. Und was war passiert? Seine Liebesquelle tat so, als ob sie sich von ihm getrennt hätte. Seine Liebesquelle war weg. Und er sagte, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Kann man einem die Liebesquelle Gott nehmen? Natürlich nicht. Aber um zu zeigen, dass er an seinem Vater gebunden ist, egal wie sein Vater sich zu ihm verhält, musste er das erleben. Weil um den Stachel des Todes, die Sündenatur zu entfernen, hat den Himmel alles gekostet. Das ist nicht eine leichte Sache, diesen Stachel zu entfernen. Gott musste dem Heiland den Eindruck geben, dass er alleine ist. Und dort alleine hat er den Kampf des Vertrauens gekämpft und gesiegt. Als er rief, es ist vollbracht, war alles vollbracht. Und er konnte seinen Geist in die Hände seines Vaters legen, weil das Werk, wofür er getan hatte, war, um die Sündenatur zu entfernen, war erfüllt. Und es begann ein neues Werk mit seiner Auferstehung als völlige neue Kreatur. Der Vater des Glaubens, Abraham, ging auch durch eine extreme Hitze. Er sollte seinen Sohn als Opfer bringen. Es ist dasselbe wie die Sache, wie Gott mit seinem Sohn umgeht oder für die Bindung Christi an den Sohn. Aber hier wird jetzt gezeigt das Bild des Vaters. Was ist das Kostbarste, was der Vater hat als Abraham? Nämlich sein verheißenes Sohn. Und Gott sagt, opfere ihn. Weil indem du ihn gibst, hast du ihn. Und Abraham verstand natürlich nicht alles, aber er hat Gott gehorcht. Und Gott spricht zu ihm, Abraham, Abraham, lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts. Denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines eigenen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Um meinetwillen. Was war seine wichtigste Bedürfnisquelle? Es war der Sohn. Er hat ihn gegeben, weil Gott mehr da war wie der Sohn. In der extremen Hitze beweist Hiob seine Liebesquelle. Wir kennen seine Geschichte wohl. Da stand Hiob auf und zerriss seine Kleider und raufte sein Haupt und fiel auf die Erde und betete an. Und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allem sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes wider Gott. So, hier haben wir Hiob. Wir wissen, dass diese erste Anfechtung hat er mit Bravour überstanden. Aber jetzt geht es weiter, dass Gott sich von ihm zurückzieht. Er erlebt dasselbe in ähnlicher Weise wie Christus am Kreuz. Gott zeigt sich als sein Feind. Aber er sagt zu seiner Frau, als sie ihm sagt, ja, sage Gott ab und stirb. Dann sagt er, haben wir das Gute von Gott empfangen? Sollen wir das Schlechte nicht auch von Gott empfangen? Hiob nahm alles aus Gottes Hand, was ihn am meisten störte, was ihn letztendlich durch die extremste Hitze geführt hat als Mensch, war der Verlust der Liebesquelle Gott. Da hat sich Gott von ihm zurückgezogen. Und er findet ihn nicht mehr und er sucht ihn. Aber Gott, aber Hiob bleibt auch in dieser Anfechtung treu. Er versteht Dinge nicht, aber das Nichtverstehen von Dingen führt ihn nicht dazu, dass sein Herz ihn betrügt, weil er hat ja ein reines Herz. Und Gott rechtfertigt ihn persönlich vom Himmel in der längsten Rede, die Gott in der Bibel gehalten hat. Hiob wusste, er kannte die Aktionsbereiche Gottes. Auch in der Geschichte Hiob kommt es heraus. Wenn Hiob da in der Mitte ist, dann ist Gott um ihn herum. Und jetzt kommt Satan und will an ihn ran. Er kann aber nur an ihn ran, weil Gott ihm es gibt. Er kommt durch Gott. Deshalb nimmt Hiob alle seine Probleme, die auf ihn zukommen, nicht als von Satan kommend. Er hat mit Satan kein Geschäft zu verrichten. Er hat mit Satan keinen Kampf. Er hat nur einen Kampf. Und das ist mit seinem Vater. Er versteht nicht, warum das so ist. War es ihm zum Besten? Hat Gott es gewollt? Ja, er wollte es. So wie er wollte, dass Christus durch die große Hitze ging. So wie Gott dem Abraham befahl, dass er durch die stärkste Hitze ging, seinen Sohn zu geben. So hat Gott auch gewollt bei Hiob, dass er erkennt, nicht er allein, sondern das ganze Universum, dass Hiob an Gott hängt. Und auch wenn Gott sich von ihm zurückzieht und in die Hand seiner Feinde gibt, bleibt Hiob Gott treu. Satan verliert den Kampf und Gott rechtfertigt ihn. War es zu viel und zu schwer? Nicht für Hiob, für jeden anderen mit Sicherheit. Wenn du an einem Tag alles verlierst, dein Hab und Gut, 10 Kinder. Wenn du ein Kind verlierst an einem Tag, ist es schwierig. Aber wenn du 10 Kinder verlierst an einem Tag, mit allem anderen zusammen, dann bricht das jedem Menschen das Herz und zerstört. Aber nicht Hiob. Für Hiob war das nicht so schwer, weil Gott hat es ja abgewogen. Und es war auch nicht zu viel. Und als er überwunden hat, als es vollbracht war, wurde er wiederhergestellt, wie er war noch davor. Und er konnte sehen und leben, weil Gott hat ihn geehrt. Er hat vor dem ganzen Universum bewiesen, dass ein Mensch an Gott gebunden sein kann und nichts ihn von Gott trennen kann, ganz egal, was in sein Leben kommt. Der Apostel Paulus, er erzählt von seiner Hitze. Ich habe mehr Schläge erlitten, bin öfter gefangen, oft in Todesnöten gewesen, das macht er im Vergleich zu den anderen Aposteln. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche weniger 1. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, mit 40 Schlägen warst du tot. 5-mal. Nicht einmal, 5-mal. Ich bin 3-mal gestäubt, das heißt, er ist 3-mal mit Riemen geschlagen worden. Dann drittens, er ist 1-mal gesteinigt worden. Und ist nicht, hat überlebt. Er ist, hat 3-mal Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht hat er zugebracht in der Tiefe des Meeres. Das sind 24 Stunden, das muss nicht einfach gewesen sein. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch die Flüsse, in Gefahr durch die Mörder, in Gefahr unter den Juden, in Gefahr unter den Heiden, in Gefahr in den Städten, in Gefahr in der Wüste, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße. Das ist Paulus. Denn wir wollen euch nicht verhalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also dass wir auch am Leben verzagten und bei uns beschlossen hatten, wir müssen sterben. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, welcher uns von solchem Tod erlöst hat und noch täglich erlöst. Und wir hoffen auf ihn, er werde uns auch hinfort erlösen. Musste jeder das mitmachen wie Paulus? Nein. Er war der Apostel, den sich Jesus als 12. Apostel gesucht hat. Er war der, der außergewöhnlich gelitten hat. Der ein außergewöhnliches Leben des Dienstes geführt hat. Ja, alle Apostel sind als Märtyrer gestorben. Auch Johannes auf der Insel Patmos, weil sie nicht töten konnten. Sind alle um des Evangeliums willen verfolgt worden. Sie gingen alle durch die extreme Hitze. Und sie haben bewiesen, dass ihr Herz nur auf Gott steht. Nirgendwo anders. Welches ist der Rat des Jakobus an uns? Jakobus wurde geschrieben für die 144.000. Es ist ein Buch, das alles zusammenfasst, was uns zu unserer Vorbereitung dient. Und am Eingang sagt er ganz deutlich, meine lieben Brüder, achtet es für eitel Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet. Was ist die Anfechtung? Die Wegnahme oder die Gefahr unserer Bedürfnisquelle. Wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallet, so achtet es für lauter Freude. Wir können uns nicht freuen über die Anfechtung. Aber da sie ja etwas hervorbringt in uns, was falsch ist, können wir auf das Ergebnis uns freuen. Und wisset, dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, das heißt, wenn der Glaube auf Gott gebaut ist, wenn er rechtschaffen ist, das heißt, wenn er aus der Wahrheit entsteht. Weil der falsche Glaube entsteht aus der Lüge. Der bindet sich an Menschen, der bindet sich an die falsche Quelle. dass euer Glaube, wenn er rechtschaffen ist, das heißt, wenn er aus der Wahrheit kommt, wird er Geduld wirken. Geduld. Die Geduld aber soll festbleiben bis ans Ende. Auf dass ihr seid vollkommen und ganz und keinen Mangel habt. So, wenn wir durch extreme Hitze gehen sollten, dann sollte uns das nicht komisch vorkommen. Wir sollten im Glauben wissen, Gott hat uns zu einem besonderen Werk gerufen. Wir können uns da nicht hineinberufen, wir können uns auch die Hitze nicht machen. Wir können nur es schwerer machen, wenn wir nicht schnell erkennen, wo wir uns im Wege stehen. Aber die Hitze kommt von außen und sie ist abgewogen und gemessen. Und Gott weiß, wen er zur Vollkommenheit führen kann und nicht. Und hat er uns gerufen, zu denen gehören, zu den Kindern Levi, dann wollen wir mitarbeiten. Dann wollen wir alles, was in unserem Herzen uns noch an Menschen und an Dinge bindet und an irgendetwas, wo wir meinen, wir bräuchten es über unbedingt, es lossagen. Weil das ist nicht unser Halt und das kann uns keinen Halt geben. Wir wollen freie Wesen werden. In Gott völlig frei. Das wünsche ich mir. Weil ich weiß, der an der Hitze arbeitet, ist er. Und er will, dass ich eines Tages vollkommen bin. Und ich möchte es. Ich wünsche mir nichts mehr, als eines Tages in der Wahrheit zu sein, den Glauben und das Vertrauen auf Gott zu haben. Und dann, egal was kommt, zeigen wird, dass ich in der Geduld bin und keinen Mangel habe. Und wenn wir dann durch die extremste Hitze gehen sollten, weil er uns vollkommen gemacht hat, durch die 7 Plagen, dann wollen wir auch das schon jetzt im Voraus in Freude antizipieren. Das heißt, wir wollen uns darüber nicht Gedanken machen, sondern wir wollen schauen auf unseren Heiland, auf Hiob, auf Abraham, auf Paulus. Sie und viele anderen haben es durch die extremste Hitze zur Vollkommenheit geschafft. So werden wir es auch schaffen. Und an dem Tag, wenn dann durch die Plagen Gott sich sozusagen zurückziehen sollte und wir den Eindruck haben, wir sind völlig allein, dass wir dann beweisen, dass wir dennoch an Gott festhalten. Weil wir können nicht mehr anders. Wenn wir in der Wahrheit gewurzelt sind, dann kann uns von Gott nichts mehr trennen. Auch wenn Gott als unsere Liebesquelle sich zurückhält, anscheinend uns den Rücken kehrt und wir denken, wir sind allein. Dann müssen wir wissen, jetzt muss der Glaube uns retten. Und wenn wir in der Wahrheit sind, dann wird die Hitze nur beweisen. Das, was sie in Christus bewiesen haben, hat und in den anderen wird es auch in uns beweisen, dass wir rein und heilig sind. Fertig für den Himmel. Fertig für das Leben in der Gegenwart Gottes. Was für eine Gnade. Lasst uns mit Freuden, wie der Paulus hier, wie der Jakobus hier sagt, vorwärts gehen. Egal was kommt. Hauptsache, wir werden diesen schlimmen Irrtum unseres Herzens für immer los. Amen.